Liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen hier zur vierten Folge der vierten Staffel. In der dritten Folge haben Till und ich ja live im Eiscafé Janrone gesessen. Jetzt sitzen wir wieder auf 3000 Meter Distanz, aber online engstens verbunden. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal. Und den Namen habe ich schon genannt, er sitzt in Jerusalem.
Genau, mein Name ist eben schon erklungen, aber hier nochmal zur Vollständigkeit halber. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Und ich sitze jetzt wieder ganz weit entfernt von dir, Werner. Es war ein Riesenerlebnis, mit dir zusammen im Eiscafé Janrone zu diskutieren und zu erzählen. Das Video verlinken vielleicht auch nochmal unten in den Shownotes. Wir haben ja ein wunderbares Video aufgenommen, wo man das nochmal sehen kann. Und jetzt machen wir das, was wir in jeder Folge machen. Wir haben uns einen biblischen Text ausgesucht, einen Text, den sich jemand gewünscht hat. Und diesen biblischen Text erzählen wir hier neu und anders. Wir suchen die Leerstellen in diesem Text und gucken, was sich aus diesen Leerstellen machen lässt, um neue Perspektiven auf die altbekannte Geschichte zu werfen.
Jetzt haben wir so viel von dem Text geredet, aber noch nicht gesagt, worum es geht. Heute geht es um die Frau des Potiphar, eine Erzählung aus dem Alten Testament, engstens verbunden mit der Geschichte des Josef. Die nimmt da eigentlich so richtig Fahrt auf, kann man sagen, in dem Text, den wir heute haben. Und das ist eine Geschichte, die durchaus sehr wirkmächtig war, weit über die Geschichte der Bibel hinaus. Im Koran wird davon erzählt. Wir haben im Vorgespräch gerade schon über Thomas Mann gesprochen. Und selbst weil ich ja hier aus Wuppertal komme und in Wuppertal ist Else Lasker Schüler, eine jüdische Dichterin, die ganz in der Nähe bei dir dann ihr Grab gefunden hat, die ist in Jerusalem bestattet worden. Die hat sich auch mit dieser Geschichte etwas weiter befasst, denn sie nennt sich in den Briefen an Franz Marc immer Yusuf. Und da ist dieser Josef gemeint, von dem wir gleich auch eben erzählen werden. Also gerade diese Geschichte von der Frau des Potiphar und was der Josef so mit ihr erlebt, der Yusuf, die ist, gehört sicherlich vielleicht sogar zu den wirkmächtigsten Geschichten, die wir in der Bibel haben, ever.
Und das, obwohl Gott selbst in dieser Geschichte keine direkte Rolle spielt, er greift nicht in die Geschichte ein, sondern es geht ein bisschen, ja, was soll man sagen, um Verführung, fast um Sex. Josef kommt im Haus von Potiphar an, steigt vom Sklaven auf zur rechten Hand seines Herrn und weckt die Begehrlichkeit der Frau von Potiphars, die mit ihm schlafen möchte. Aber Josef verweigert sich und das Ende der Geschichte, er landet im Gefängnis. Knapp und kurz erzählt, wenige Verse nur in der Bibel, aber die Geschichte, wie du gerade schon gesagt hast, hat so viele Erzähler durch die Jahrhunderte animiert, diese Geschichte auszugestalten, weil sie so viele Leerstellen drinne hat, die wunderbar sind zu füllen. Und ich möchte direkt einsteigen in meinen kleinen Exkurs, den ich ja immer am Anfang mache, zu wie ging die Geschichte weiter in der Tradition der großen Erzähler. Und du hast eben schon auf Thomas Mann hingewiesen. Also zitieren wir mal Thomas Mann. Der hat nämlich einen Vortrag gehalten über seinen Roman Josef und seine Brüder, eine große Trilogie. Und der schreibt ja über unsere kurze Geschichte, die wir heute neu erzählen werden und über die wir diskutieren werden. Er schreibt, höchst liebenswürdig ist diese natürliche Geschichte. Nur scheint sie zu kurz und man fühlt sich versucht, sie in allen Einzelheiten auszuführen. Tja, und bei Thomas Mann führte das dann, dass er aus diesen wenigen Versen 200 Seiten ausgestaltet hat. Und dann, als er damals das handschriftlich eben geschrieben hatte, gab er das einer Abschreiberin, einer, wie er nachher in dem Vortrag sagt, einer sehr einfachen, aber liebenswürdigen Person. Und die tippte das eben für ihn ab und gab ihm das Manuskript zurück mit den Worten, nun weiß man, wie sich das alles in Wirklichkeit zugetragen hat. Ein Paradebeispiel, was Thomas Mann gemacht hat, er hat im Endeffekt auch unsere Fantasie aufgenommen und alle Leerstellen gefüllt, die sich eben bei so einer schönen Geschichte, die so voller Spannungen, Attraktivität, Leidenschaft ist, er hat sie ausgestaltet und weitererzählt. Bei ihm sind 200 Seiten geworden. Ich hoffe, Werner, da du immer sehr lange Texte hast, dass bei dir nicht 200 Seiten geworden sind.
Nicht ganz, aber 198. Nein. Das ist so
aber allein nicht. An diesem Beispiel merkt man schon, da ist so viel drinne, was man weiterdenken möchte. Und wenn man den Text wirklich liest, merkt man auch, das ist ganz nüchtern. Man erfährt überhaupt nicht, was bei Josef im Kopf passiert, warum er das macht. Eine der größten Leerstellen ist zum Beispiel, warum verteidigt sich Josef überhaupt nicht? Am Ende geht er jetzt einfach ins Gefängnis. Die ganzen großen Vorwürfe werden von der Frau gemacht. Er bleibt ganz, ganz ruhig. Das ist dann zum Beispiel, und dann höre ich auf mit meinem Exkurs, zum Beispiel im Koran anders. In der 12. Sure, da wird es auch direkt nacherzählt. Und da kommt direkt, da wird die Szene noch auch schön ausgestaltet, aber da kommt eben auch Josef zu Wort und will gerettet werden vor dieser Frau, die ihn verführt. Und da kommt es zu einem kleinen Gerichtsverfahren und Gott greift ein. Also ganz anders erzählt, aber auch wunderbar spannend weitererzählt.
Was willst du als Sklave auch schon so sagen, ne? Wer wird dir wohl glauben? Also da steckt natürlich genau eine ganze Menge drin. Sind also Fragen über Fragen, die in dieser Geschichte drin sind, wenn man die liest. Und das ist ja das Interessante, weil man an dieser Geschichte sehr deutlich machen kann, wie rezipieren wir eigentlich Texte. Ne? Im Lesen taucht bei uns allen ein Bild vor Augen auf. Wir machen uns ein Bild. Wir haben eine Vorstellung, wie hat die Frau des Potiphar ausgesehen? Wie hat Josef ausgesehen? Wie ist das Zimmer ausgestaltet? Mit Sicherheit ist dein Bild ein anderes als meins, aber wir verabsolutieren ja unsere Bilder und damit meinen wir, die Geschichte schon zu haben. Und wenn man dann in so eine Geschichte einsteigt und dann merkt man ja, so klar ist da gar nichts. Ne? Also eigentlich sind da eben genau ganz viele Leerstellen drin, die wir im Lesen selber schon füllen. Und das ist ja immer unsere Chance, in die wir dann hineinstoßen, um dann diese Leerstellen nochmal neu zu füllen. Und beim Schreiben meiner Geschichte, ich kenne deinen ja noch nicht, beim Schreiben meiner Geschichte habe ich gemerkt, Mensch, du hast sie jetzt ganz anders erzählt, als du sie bisher jemals gedacht hast. Und da steckt einem richtig, ja, das ist eine sehr kreative Geschichte, bei der es mich im Nachhinein nicht wundert, dass sie eine solche Wirkungsgeschichte ja quasi bis in unsere Zeit hineingezeigt hat.
Das ist ja dieser wunderbare Trick von Leerstellen. Da wird etwas, es wird etwas nicht erzählt, was der Leser aber irgendwie füllt, um die Geschichte verstehen zu können für sich. Und eine Leerstelle ist eben leer. Jeder füllt sie auf gewisse Art und Weise anders. Und dadurch liest jeder die Texte auch etwas anders, weil er andere Bilder im Kopf hat. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Wir stellen uns alles immer vor. Wenn die Frau des Potiphars wunderschön war, dann lesen wir die Geschichte anders, als wenn sie furchtbar hässlich gewesen wäre. Ne? In der muslimischen Tradition hat die Frau einen Namen bekommen. Suleika. Und Suleika bedeutet die glänzende Schönheit. Also da sieht man schon, da ist eine klare Leserichtung vorgegeben.
Und sie heißt überall seitdem Suleika, ne? Oder wie ich sie gleich nennen werde, Suleika. Je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist nicht der Name, der in der Heiligen Schrift, in der Bibel steht. Da ist sie namenlos, sie wird gar nicht genannt, aber sie heißt überall, egal bei Goethe, im Koran, selbst hier beim Ginsberg in der Geschichte der Juden wird sie Suleika oder Suleika genannt. Der hat sich etabliert, dieser Name, und jeder denkt, die heißt doch so. Aber wenn man das im Buch Genesis liest, da ist sie namenlos. Da heißt sie einfach nur die Frau des Potiphar.
Und das könnt ihr alle machen. Ihr könnt einfach mal diese kurze Geschichte in der Bibel lesen, die wir nebenbei auch unten in den Shownotes verlinken für euch zum Nachlesen. Lest ihr das mal so mit der Vorstellung, das ist eine wunderschöne Frau, und dann lest die Geschichte nochmal, das ist eine furchtbare, hässliche Frau, ein furchtbares Biest. Da wird die Reaktion, die ihr bei Josef lest, wird automatisch eine andere. Da ist auch das Spannende, was zum Beispiel im Judentum passiert ist. Eine kleine Anekdote noch und dann steigen wir direkt ein mit den Geschichten. Ich mache es nochmal, einen Exkurs im Exkurs. Es gibt in den hebräischen
Manuskripten... So sind sie, die Bibelwissenschaftler. Exkurs 1, Exkurs 1.1, Exkurs 1.1.1.
Aber ich fand das so wunderschön. Es gibt in den hebräischen Manuskripten Betonungszeichen, wie man den Text vorlesen soll. Und da gibt es ein sehr, sehr seltenes Betonungszeichen, was nur dreimal in der Bibel kommt. Und da steht genau über der Feststellung, dass Josef sich der Frau des Potiphars verweigerte. Und das Betonungszeichen, das da gesetzt wurde, ist das Innehalten. Und dann sagen die Rabbinen, vor allem im Mittelalter, ja, man muss da beim Lesen innehalten, weil auch Josef innegehalten hatte, bevor er sich verweigert hat, weil er sich gar nicht so sicher war. Und dann fangen die Rabbinen an zu überlegen, ja, was war wohl im Kopf von Josef los? Warum hat er überlegt? Welche Abwägung hat er gemacht? Was war los? Also sie schaffen sozusagen eine Leerstelle allein durch die Betonung, die sie dann interessant füllen können.
Und schau mal, diese Leerstelle werde ich gleich unter anderem füllen, obwohl ich von den Betonungszeichen nicht wusste. Aber da tritt gleich bei mir, ja, ach, ich will es doch gar nicht verraten. Ich will die Spannung einfach noch ein bisschen hochhalten. Da spielt gleich eine Nebenfigur, die es in der Bibel gar nicht gibt, eine wichtige Rolle.
Und wir halten die Spannung auch hoch, weil es ist ein alttestamentlicher Text. Also darf ich als Alttestamentler anfangen und ich lese jetzt meine Neuerzählung vor, die du, Werner, ja noch nicht kennst. Und deshalb sind wir doppelt gespannt, wie du gleich darauf reagieren wirst. Aber jetzt erstmal meine Neu- und Anders-Erzählung der Geschichte von der Frau von Potiphar und Josef.
Nein, ich bin keine Femme fatale. Und ja, ich fühle mich beschämt. Er, der aus dem Erdloch in die Unfreiheit gekrochen war, er hat mich zu Fall gebracht, weil ich gestolpert bin. Als mein Ehemann ihn vom Sklavenmarkt in unser Haus brachte, da beachtete ich ihn noch nicht. Er war nur ein weiterer Diener im Haus. Doch Potiphar sah schnell mehr in ihm. Unser Haus sei durch ihn, diesen Hebräer, gesegnet, sagte er. Eigentlich hat ein Herr sein Sklavenfest in der Hand. Dieser Unfreie wurde aber zur rechten Hand meines Mannes und hat in unserem Haus schließlich sogar mehr zu sagen als ich. Darauf war ich nicht neidisch, denn er mehrte unseren Reichtum und blieb doch demütig. Er behandelte mich anfangs wie eine Königin. Mir blieb dabei nicht verborgen, was mit seiner gewonnenen Macht in unserem Haus einherging. Der dreckige Sklave wurde zu einer schönen Gestalt, schön anzusehen. Er wurde attraktiv. Meine Mägde schnitten sich regelmäßig in die Finger, wenn er die Küche betrat. Ich hörte, wie sie alle über ihn tuschelten und dabei rot wurden wie kleine Mädchen. Und schließlich ertappte ich mich selbst. Ich erklärte den Mägden gerade ihre Aufgaben für den anstehenden Tag. Und mitten im Satz stockte mein Atem. Ich vergaß, was ich sagen wollte, nur weil er an mir vorüberging. Und meine Mägde kicherten. Nein, das durfte nicht sein. Ich musste ihn zu meinem Sklaven machen. Schlaf mit mir jetzt! Diese Worte waren keine Verführung, kein Werben, sie waren ein Befehl. Als ich sie zu ihm sagte, war er schockiert. Er wirkte klein und hilflos, so wie ich ihn haben wollte. Ich wollte ihn fest in meiner Hand haben. Doch er entglitt mir direkt wieder. Das könne er meinem Mann nicht antun, er sei ihm zur Loyalität verpflichtet. Als ihm die Argumente ausgingen, berief er sich gar auf seinen Gott. Es wäre eine Sünde gegen seinen Gott. Als wäre ich nicht die Herrin meines Mannes und meine Götter nicht dem Gott der Hebräer überlegen. »Ich bin deine Herrin und du bist mein Sklave«, rief ich ihm hinterher, als er davonlief. Ja, ich fühlte mich gekränkt und gerade außer Kontrolle. Jeden weiteren Tag ging ich zu ihm und befahl ihm, »Schlaf mit mir!« Immer und immer wieder rannte er vor mir weg und suchte den Schutz der anderen Diener und Mägde. Er wurde zu meiner Obsession. Ich war mir sicher, dass ich ihn brechen könne. Für den Tag des Nilfestes hatte ich meinen Sieg geplant. Am ersten Tag der jährlichen Überschwemmung eilen alle immer hinab zum Fluss, zu den gesegneten Wassern, um kleine Statuen von Frauen hineinzuwerfen, wie es Brauch ist bei uns. Dieser niedere Volksglaube, der die Fruchtbarkeit des Nilswassers steigern sollte, ist zu primitiv für mich. Und ich wusste, dass Josef an diesem Tag immer als einziger zur Arbeit erschien. Dieses Mal würde ich das, was ich wollte, mir mit Gewalt nehmen, dachte ich mir. Als er das Haus betrat, riss ich ihn von hinten an seiner Leinentunika zu Boden. Das war mein Fehler. Ich hätte direkt nach dem Knoten seines Lendenschurzes greifen sollen, damit er entblößt nicht fliehen könnte. So warf er nun einfach seine Tunika ab und rannte wieder hinaus. Aber nun hatte ich Josef in der Hand. Josef. Mein Weg hat mich von einem Erdloch in das nächste geführt. Nun sitze ich also im Gefängnis. Man sieht, wohin der Segen Gottes führt. Nicht ich, die anderen profitieren von ihm. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Ich hätte an diesem Tag nicht in das Haus meines Herrn Potiphar gehen sollen. Ich wusste doch, dass weder die Mägde noch die Diener zur Arbeit kamen. Und ich wusste auch, dass sie nie zu diesem Volksspektakel am Nil hinunterging. Ich mochte sehr, wie sie mir nachstellte. Ich liebte ihren strengen Ton. Schlaf mit mir. Diese verbotene Verführung machte sie attraktiv. Und ich verlor mich in meinen Fantasien. Was würde wohl passieren, wenn wir ganz allein in dem Haus sind, wenn ich es zulassen würde? Mir glückte doch alles, warum nicht auch das? Ihr Überfall warf mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Niedergeschmettert wusste ich, dass ich nun alles verloren hatte. Sie stand mit ihren Füßen, zu denen ich nun lag, auf meiner Tunika. Meine Tunika war das Symbol, dass ich mich von einem einfachen Sklaven zu einer zwar unfreien, aber wohlsituierten Person hochgearbeitet hatte. Nun, wieder als Sklave, nur noch bekleidet mit dem Schendit, diesem einfachen Lendenschurz, rannte ich hinaus, zuerst in die Arme der anderen Mägde und Diener und dann vorbei an Potiphar. Ich war beschämt und wusste in diesem Moment noch nicht, dass ich mich nicht gerettet hatte, sondern in mein Unheil rannte. Potiphar. Unser Gesetz kennt in solchen Fällen keine Gnade. Vergewaltiger und Ehebrecher werden getötet oder zumindest an Nase und Ohren verstümmelt. Und diese Strafe gilt nur für die freien Bürger. Warum also ließ ich meinen Sklaven Josef nur ins Gefängnis werfen? Weil ich wusste, dass sein Gott ihn auch aus diesem Loch wieder hinausführen wird. Er ist ein Segen für uns Ägypter. Nur eben nun nicht mehr für mich. Es ist nicht so, als dass ich meiner Frau ihre Geschichte geglaubt hätte. Aber alle hatten Josef halbnackt aus meinem Haus rennen gesehen. Ich selbst weiß nicht einmal, was im Haus wirklich geschehen ist. Aber das ist auch egal, da meine Frau über die Wahrheit entschieden hat. Ihr glaubt jeder, denn sie kann jeden manipulieren. Als einer meiner Diener zu mir kam und mir berichtete, was sie ihm und allen anderen erzählt hatte, hätte ich schon wissen können, was sie bezweckt. Sie zog alle auf ihre Seite mit ihrer Rede über den Hebräer. Hier die guten Ägypter, dort der Fremde, der uns, nicht nur ihr, sondern allen, übel mitspielt. Als ich das Haus betrat, riss sie die Tunika Josefs wie eine Trophäe in die Höhe und nahm mir die Entscheidung damit aus der Hand. Vor allen redete sie als Hausherrin über den hebräischen Sklaven, der sich gegen seinen Herrn vergangen hat. Ich sah die Abdrücke ihrer Sandalen auf seiner Tunika. Sie sah, dass ich sie sah und wie sie diese Abdrücke schnell mit den Fingern abrieb. Das war alles egal. Es zählten nur ihre Worte in den ägyptischen Ohren aller. Draußen rannte er davon, der fremde Hebräer. Und hier in meinem eigenen Haus stand ich, der hilflose Herr, der zumindest noch die Ehre seiner Frau und somit meine eigene Ehre retten konnte. Ich lobte den Mut und die Kraft meiner Frau, die eine mögliche Vergewaltigung abgewendet habe. Und mit diesem Lob rettete ich zumindest Josef vor dem Tod. Sie stand als Heldin im Mittelpunkt und Josef verschwand als Namenloser im Hintergrund beziehungsweise im Gefängnis. Dem Kerkermeister, der ein enger Vertrauter von mir ist, sagte ich im Stillen, dass Josef ein wahrer Segen ist.
Gott.
Josef ist kein Segen, sondern ich segne durch Abraham, Isaak, Jakob und auch ihn die Menschen. Ich habe ihn aus dem Erdloch, in das ihn seine Brüder geworfen hatten, bis hierher in das Gefängnis begleitet. Und ich werde ihn auch hier wieder herausführen, zu seinem Wohl und zum Wohl Ägyptens. Auf diesem Weg mit ihm und seinen Vorfahren habe ich vieles gelernt. Abraham und Jakob musste ich noch auf die Probe stellen. Ich bin zum Kindsopfer verlangenden Kämpfer geworden, nur um sie weiter auf unserem Weg der Verheißung begleiten zu können. Josef musste ich nicht auf die Probe stellen. Er wurde von Potiphars Frau, ihr Name ist Suleika, von ihr wurde er versucht. Und hat sich versuchen lassen. An Josefs Tür lauerte die Sünde
und er ist weggerannt. Zum Glück für Sulaika. Eines Tages wird sie ihm noch danken.
Ja, das fing schon interessant an. Ich habe gesagt, oh, jetzt gucken wir mal das Innenleben der Sulaika, was so in ihrem Kopf vorgeht. Und dann war ich doch überrascht, dass da plötzlich noch andere Gestalten auftraten, nämlich das Innenleben, die Gedankenwelt Josefs, die Gedankenwelt Potiphars. Und dann habe ich mir ein dickes Wort aufgeschrieben, tolles Psychogramm. Und dann kam Gott. Dann trat Gott auf den Plan. Und dann habe ich mich gefragt, hat Gott auch ein Psychogramm? Bei dir schon. Aber was ich hochinteressant fand, war die, weil es auch in Diskussionen ist, den Neutestamentler ja permanent interessiert, weil wir am Vater unser diese Bitte haben und führe uns nicht in Versuchung. Und der fromme Katholik, vielleicht auch der fromme Protestant und die Protestantin dann ja immer so zusammenzockt, kann Gott in Versuchung führen? Und nach deinem göttlichen Psychogramm muss ich sagen, jo, und offenkundig auch mit einer gewissen Lust. Du hast Abraham erzählt, erwähnt, du hast Jakob erwähnt und dann hast du die Sulaika, das ist ja der Name, den sie in der Tradition trägt, der taucht in der Bibel ja nicht auf, aber sie wird überall schließlich Sulaika genannt, quasi als die Probe Gottes, kann ich das so sagen, als die Probe Gottes für den Josef dahingestellt und in meinen Augen mit einer sehr interessanten Wendung, du hast ja da erwähnt, dass sie an der Tür lauert. Ich habe die Formulierung jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie du sie gesagt hast. Aber das
die
ist ja,
Sünde, die Sünde.
Und das ist ja ein Zitat aus der Kain und Abel-Erzählung, wo die Sünde eben auch an der Tür lauert und der Kain kann sich nicht beherrschen. Und dann gleichzeitig der Potiphar. Normalerweise würde man ja erwarten, dass Gott da irgendwie als Strippenzieher auftaucht, aber eigentlich legt der Potiphar ja schon die, wie soll ich sagen, Fährte für die Fortführung der Geschichte, die wir heute nicht erzählen. Die Geschichte ist ja nicht zu Ende, in dem der Josef da eingekerkert wird und eingeknastet wird, sondern eigentlich gibt er da den nächsten Drive, dass er dann durch die Träume des Pharao, du ja da deutet, dann zum Hof des Pharao kommt und so weiter und so weiter. Das ist also so eine ferngesteuerte Geschichte und man könnte ja eigentlich immer meinen, Gott zieht die Fäden im Hintergrund, aber hier liegt der Potiphar im Prinzip die erste Fährte, indem er eben mit dem Kerkermeister spricht und ein gutes Wort für den Josef einlegt. Also ich fand es hochinteressant, diese Innensicht in die Köpfe, in die Psychen dieser Protagonistinnen und Protagonisten dieser Geschichte da zu haben, weil die dadurch nochmal eine ganz eigene Konturierung bekommen und eigentlich der Potiphar eine ganz, ganz schwache Figur macht, weil die Frau hat einfach die Hosen an, das muss man einfach sagen. Und sie weiß es in meinen Augen und sie weiß es in deiner Geschichte. Die Frage ist, was sagt Gott dazu? Die Frage hast du offen gelassen.
Ja, ich habe es nicht ganz offen gelassen. Beim Schreiben hatte ich den großen Spaß, das hast du richtig zusammengefasst mit dem Psychogramm. Ich habe einfach gesagt, okay, ich will mich dieser Geschichte einfach aus verschiedenen Perspektiven nähern. Und wir haben verschiedene Personen, die da mitspielen. Einmal habe ich diese Geschichte also durch die Augen von allen Personen durchgespielt und guckt, okay, was können die Gründe sein? Wie passiert das? Was passiert da? Das ist ja genau das, was passiert bei Lehrstellen. Man schmückt aus, wieso handelt die Person so? Und wenn man sich dann auch in die Person reindenkt, hat man eine interessante Perspektive, die man gewinnen kann. Und eine der interessantesten Perspektiven innerhalb der Geschichte, nachher komme ich noch zu Gott, aber innerhalb der Geschichte, ist ja die Perspektive von Potiphar. Potiphar hat einen unglaublichen Zugewinn. Er ist gesegnet durch Josef und er verliert seinen wichtigsten Mitarbeiter. Aber die eigentliche Lehrstelle ist jetzt, man könnte sagen, ja natürlich, er glaubt seiner Frau. Er glaubt seiner Frau und deshalb ist ja logisch, dann selbst der beste Mitarbeiter ist nicht mehr wert als seine Frau. Aber die Geschichte endet halt, dass Josef nur in den Kerker geworfen wird. Ich sage bewusst nur, warum? Weil der biblische Leser weiß, man liest ja nicht die Bibel einfach nur von vorn nach hinten und Schluss, sondern ein wissender biblischer Leser weiß, bei einer Vergewaltigungsgeschichte, da droht Todesstrafe. Deuteronomium 22. Jetzt sagen wir mal, okay, natürlich, Deuteronomium kommt erzähltechnisch erst später. Blenden wir das mal aus, gucken wir mal, was man weiß über solche Taten in Ägypten, welche Strafen da waren. Und die Ägypter waren genauso streng. Da wurde, was ich gesagt hatte, die Leute wurden verstümmelt, die Leute wurden umgebracht. Und das galt nur für freie Bürger. Ein Leser in der damaligen Zeit und auch hier, und auch wir müssen sagen, warte mal, wenn ein Sklave sowas macht, der kommt nicht mit seinem Leben davon. Und dann ist ein Lehrstelle da. Aber warte mal, Potiphar lässt ihn sozusagen entkommen. er lässt ihn in den Kerker werfen. Und da kommt genau diese positive Wendung ja auch in der Geschichte. Und da wissen wir ja auch weiter, auch im Kerker war Josef ein Segen für die Ägypter. Beziehungsweise Gott segnete durch Josef die Ägypter und ihm gelang alles. Und nachher ist eine große Erfolgsgeschichte. Damit haben wir genau diese spannende Frage, die auch in der Tradition immer wieder gestellt wurde. Was denkt Potiphar? Wo ist das Gericht zu verorten? Und dann kommt es ja sogar nachher im Islam, im Koran, zu dieser Gerichtsszene, wo dann überlegt wird, warte, das ist doch diese Geschichte in der Bibel, da ist doch keine Gerechtigkeit drin. Dem Josef widerfährt doch keine Gerechtigkeit. Und in der 12. Sure wird dann eben erzählt, ja, aber es gibt ja einen Beweis. Potiphars Frau hat ja das Gewand. Und dann wird etwas sehr Kluges in der Weitererzählung im Koran gemacht. Da schlägt nämlich jemand vor, ja, wir gucken uns jetzt mal das Gewand an. Und dann wird nämlich Potiphar zum Richter. Und entscheidend ist jetzt, ist das Gewand hinten zerrissen oder vorne zerrissen? Warum? Der Koran sagt ja, wenn es vorne zerrissen ist, dann gab es einen Kampf, weil Josef wirklich sie vergewaltigen wollte. Wenn es aber hinten zerrissen ist, dann muss er ja weggelaufen sein und sie muss ihn festgehalten haben und so zerrissen haben. Und dann wird im Koran eben sozusagen Josef gerechtfertigt. Aber auch da, also Potiphar weiß, Josef ist nicht schuldig, aber er entkommt der Femme fatale in dem Falle beim Koran wirklich nicht. Und er zieht es dann vor, ins Gefängnis zu kommen, anstatt in der Nähe von Potiphars Frau zu bleiben. Auch eine schöne, spannende Geschichte. Jetzt rede ich schon ganz viel, aber ich will noch einen Punkt sagen, weil du hast gesagt, ja, diese Perspektive mit Gott. Das war bei mir beim Lesen, okay, wir haben eine Heilige Schrift. Wenn ich jetzt also die Protagonisten alle angucke, muss ja auch irgendwo Gott eine Rolle spielen. Er spielt eigentlich nur eine Rolle in den Worten von Josef. Gegen ihn will er sich nicht versündigen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gucken wir mal eben von oben drauf. Und dann haben wir genau hier bei dieser Geschichte eine Versuchungsgeschichte. Die Frau versucht oder möchte sie eine Leidenschaft erzeugen. Die Frau versucht Josef, jetzt wollte ich schon Josef sagen, versucht Josef. So, und wir haben ja in der Genesis viele Versuchungsgeschichten. Die Akedah haben wir schon nacherzählt, wo Abraham losgeschickt wird, um seinen Sohn zu opfern. Wir haben diese wunderbare Szene, die wir auch erzählt haben, wo Gott Jakob entgegentritt und mit ihm kämpft. Und dann habe ich gedacht, okay, Gott guckt jetzt auf Josef und sagt, guck mal, den muss ich gar nicht versuchen. Und der hat sich selbst in Versuchung geführt. Er ist ja in dieses Haus reingegangen und aktiv hat die Frau Potiphars ihn versucht. Da hat er sich bewiesen. Und das fand ich eine schöne Applikation auf unser Leben selbst. Natürlich sagt das Alte Testament, dass Gott uns in Versuchung führt. Da kann man auch rüber reden. Aber auch wir Menschen führen uns immer wieder selbst in Versuchung. Und das ist ja genau das, dieses Bild von der Kain-Episode. Die Sünde lauert immer da. Aber wir sind auch diejenigen, die die Sünde ergreifen oder wegrennen. Josef hat Glück gehabt, dass er im richtigen Moment nicht schwach geworden ist und weggerannt ist. Und da war dann der Schlusspunkt und im Endeffekt hat er dadurch auch Sulaika gerettet, die ja auch alles verloren hätte, wenn sie das wirklich gemacht hätte, was sie machen wollte.
Wenn du meine Geschichte hörst, wirst du merken, dass ich an dem Punkt anderer Meinung bin. Die kommt nicht ganz so gut davon, da kann man das sehen. An einer Stelle bin ich in deiner Geschichte übrigens gestolpert. Das war, als der Josef von sich sagt, mir glückt doch alles. Ja, nicht alles, ne? Sonst wärst du jetzt nicht in Ägypten. Wenn dir alles glücken würde, wärst du noch bei deinen Brüdern und bei deinem Vater, ne? Und diese Geschichte des Josef, die ist ja wirklich so ein Auf und Ab eigentlich, ne? Der kriegt immer wieder einen drauf, rappelt sich aber immer irgendwie hoch. Sie wird gut ausgehen, aber das weiß man ja noch.
Aber ich finde, meinen Josef habe ich so konstruiert, wie auch unsere Gesellschaft oft funktioniert. Man erinnert, was gerade war, aber die weit zurückliegende Vergangenheit vergisst man schnell. Und mein Josef ist so der Aufsteigertyp im Ägypten. Er hat es geschafft, er ist groß hinausgekommen. Es funktioniert doch alles. Okay, da war der Umweg über diese furchtbare Geschichte mit den Brüdern. Ja, aber er ist doch der Aufgestiegene. Und er kommt wieder zum Fall. Deshalb sagt er den Satz ja auch bewusst im Gefängnis. Dass wieder, wenn man drauf guckt, ihm glückt nicht alles. Aber aus seiner Perspektive, ihm ist doch immer alles geglückt. Warum das nicht?
Also klasse Geschichte, gerade mit diesen Psychogrammen auf verschiedenen Ebenen erzählt. Und auf die Geschichte, auf die Idee mit den verschiedenen Ebenen bin ich auch gekommen, auf eine ganz andere Art und Weise, als du sie erzählt hast. Und da merkt man, dass was diese Geschichte, ich habe ja gesagt, ich tat mich am Anfang ein bisschen schwer damit, die zu erzählen, weil die eigentlich schon so wuchtig daherkommen. Und was will man da noch drauf toppen? Du hast das schon getoppt durch deine Innensichten, durch diese, ja, wenn man Gott mit dabei nimmt, vier Gedankenwelten, die da auftauchen, also aus dieser Perspektive der Erlebenden da drauf zu schauen. Und mir ist ein ganz anderer Gedanke bei meiner Geschichte gekommen.
Dann überrasch uns mit deiner Geschichte.
Ich gedachte in der Nacht, dass ich den Mond sähe im Schlaf. Als ich aber erwacht, ging unvermutet die Sonne auf. Yusuf hatte gehofft, es sei nur ein Traum. Ein schlechter Traum zwar, aber eben nur ein Traum. In der aufgehenden Sonne aber wurde er von den Midianitern durch den Staub gestoßen Richtung Gaza, Richtung Mizraim, in das Land der Ägypter. Barfuß und halbnackt wusste er noch gar nicht, wie ihm geschehen war. Aus heiterem Himmel hatten seine eigenen Brüder ihm die Kleider vom Leib gerissen, ihn getreten, gestoßen und in die Grube gesteckt. Das alles sollte wohl ein Scherz sein. Er war ja nicht besonders beliebt bei seinen Halbbrüdern, den Söhnen der Lea. Seine Mutter Rahel aber liebte ihn über alles und sein Vater Jakob auch. Er war etwas Besonderes. Seine Eltern ließen es ihn spüren. Jakob schonte ihn vor harter Arbeit. Er arbeitete mit dem Kopf, handelte und verhandelte, organisierte und konnte reden. Er hatte dieses gewisse Etwas, diese Ausstrahlung, die Menschen für ihn einnahmen. Und er wusste, dass er gut aussah. Die Töchter anderer Händler und Nomaden kicherten immer, wenn sie vorbeikamen und ihn sahen in seinen bunten, feinen Kleidern. Er roch nicht nach Schaf, sondern nach Zinnament, Myrrhe, Myrte und Cassia. Seine Brüder aber hassten ihn. Sein ältester Bruder war nicht da, als er sie traf. Sein Vater hatte ihn zu ihnen geschickt und sie hatten die Gelegenheit genutzt. Dass es kein Scherz war, wurde ihm klar, als sie ihn aus der Grube zerrten und ihn um Geld verkauften. An die Midianiter, die Ismaeliten, verkauften sie ihn. Entfernte Verwandte, ihrerseits Nachfahren seines Urgroßvaters Abraham. Die Ismaeliten aber kennen keine Verwandten und Gnade auch nicht. Ihnen war es einerlei. Sie kauften ihn einfach. Nun stießen sie ihn vor, manchmal schleiften sie ihn hinter sich her, nackt und barfuß. Seine Schönheit war von Staub bedeckt. So kamen sie nach Gaza, wo sie ihn in einem Erdloch hielten. Dann ging es nach Rafia und von dort nach Ägypten. Schließlich kamen sie in Theben an. Dort war gerade Markttag. Es regnete. Musst nicht vor dem Tage fliehen, denn der Tag, den du ereilst, ist nicht besser als der heutige. Aber wenn du froh verweilest, wo ich mir die Welt beseitge, um die Welt an mich zu ziehen, bist du gleich mit mir geboren. Heute ist heute, morgen ist morgen. Und was folgt und was vergangen, reiß nicht hin und bleib nicht hangen. Bleibe du mein Allerliebstes, denn du bringst es und du gibst es. Was redest du denn so geschwollen, Gabriel? Quatsch kein Kokolores und mach hinne aber flott. Sag dem Alten Bescheid, dass da was schiefläuft. Den Augenstern vom Alten kriegt gerade Haue. Im Himmel, wo sie so reden, seit der Alte am Ende der ersten Woche kurz vor dem siebten Tag gesagt hatte, so, Essen ist jetzt auch fertig, war ein großes Durcheinander entstanden, als die Brüder Yusuf in die Grube warfen. Schließlich hatte der Alte, wie sie ihn hier nannten, ein Auge auf Yusuf geworfen. Er hatte wohl Pläne mit ihm. Aber der Alte war beschäftigt. Er schrieb auf krummen Zeilen. Er schrieb und der Schweiß rann ihm von der göttlichen Stirn. Da unten dachten sie, et plästert. Und wo warst du, Raphael? Warst du am Pennen oder was? Du sollst doch auf den Lütten aufpassen. Der schaftet doch nicht allein. Der hatte zwar im Kopf, ist aber ein Kindskopf. Wo bist du, Versicherungsvertreter, eigentlich, wenn man dich mal braucht? Schutzengel, ich glaube wohl. Quatsch, nicht so ein Tinnef, ereiferte sich Raphael, Ressortleiter der himmlischen Schutztruppe. Was kann ich denn dafür? Alle dachten ihr doch, den Yusuf sei so ein Toften. Und wie du schicksten da unten, kriechten doch auch hier alle Glubschaugen, wenn der in seine bunten Klamotten da unten rumstolzierte wie so ein Pfau. War doch klar, dass die anderen Blagen vom Jakob sich das nicht länger betuppen lassen wollten. Dass das aber so läuft, dass die Hayopais da so ein Mist bauen, das hat doch keiner ahnen können. Ruhe! Donnerte es aus der Ecke, wo der Alte saß. Ruhe! Ich muss es immer wieder richten. Die da unten raffen es nicht. Macht den größten Killefit und ich soll es wieder raushauen. Ruhe! Ihr seid doch alle nicht ganz dicht im Dachstübchen. Ich muss Träume machen, um die krummen Zeilen wieder gerade zu ziehen. Also, Ruhe! In Theben donnerte es. Vom Donner erwachte im Palast Pharaos Suleicha, die Frau des Potiphar. Er war einer der wichtigsten Beamten Pharaos. Er war einer derer, die den Ehrennamen Potiphar tragen durften. Er bedeutete, der den Pharao gegeben hat. Suleicha konnte sich noch an den Traum erinnern, den sie kurz vor diesem besonders lauten Donner gehabt hatte. Es war ein merkwürdiger Traum. Manchmal naht mich so ein Traum wie heute Nacht, dachte Suleicha noch bei sich. Oh, ich hatte einen boshaften Traum. Allerdings, mein sehnlichster Wunsch erfüllte sich. Ich war plötzlich Königin in Theben, trug einen goldenen Mantel, einen Stern in Falten um meine Schulter gelegt, auf dem Kopf die Krone des Pharao. Ich war Pharao. Als unsere Kinder wie kleine Kamelkälber meinem großen Prachtkamel nachtraben und dazu kreischen in allerlei verzwickten Quietschtönen, es war eigentlich zum Totlachen. Rex, klecks, Rex, klecks, Rex, klecks, klecks. Wenn ich daran denke, ich bin überhaupt heute etwas unglücklich. Ich weiß niemand, wodrin ich mich verlieben könnte. Weißt du jemand? Suleicha, in wen willst du dich verlieben? Hörte sie ihren Mann Potiphar hinter sich fragen. Willst du mir etwa untreu werden? Du weißt, was das heißt. Mein bist du. Ein Mann, der dich nur lüstern anschaut, wird es bereuen. Seine Stimme war hart geworden, scharf wie ein Schwert, und im nächsten Moment war sie sanft wie Samt und Seide. Mach dich fertig, meine Verführerin. Wir gehen auf den Suk. Du darfst dir etwas Schönes kaufen. Das ließ Suleicha sich nicht zweimal sagen. Viel anzuziehen hatte sie ja nicht, aber sie konnte es tragen. Und so kamen Suleicha und Potiphar auf den Markt. Schon nach kurzer Zeit kamen sie in den Bereich des Suk, wo man sich das Personal kaufen konnte. Sklaven sagte man hier nicht so gerne. Dass Suleicha von Yusuf entzückt war, ist keine Kunst. Er war jung, Jugend hat Gunst. Er war schön, sie sagen, zum Entzücken. Schön war sie, konnten einander beglücken. Boah, was geht da, rief Gabriel. Pass doch auf, Raphael, raffst nicht. Das geht auch schief an. Die Olle hatte Augen auf das Jüngelchen geworfen. Die ist scharf auf dem Fisternöllchen. Schieß Goyeno, Herrgott, mach was!
Ruhe!
Donnerte es zum wiederholten Mal aus der Regenbogenkammer.
Ruhe!
Ich muss arbeiten. Das läuft, wie es läuft. Und wenn es läuft, läuft es. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Sorgt ihr lieber dafür, dass keiner stört. Und so machten Raphael und Gabriel den Weg frei. Sie sorgten dafür, dass Suleicha und Potiphar allein am Personaleinkauf standen.
Oh, bitte kauf ihn mir, bettelte Suleicha. Du hast selber gesagt, dass ich mir etwas Schönes aussuchen darf. Ich möchte den Hübschen da haben, den jungen Schönen.
Aber nur gucken. Nicht anfassen, knurrte Potiphar. Und so kam Josef in das Haus Potiphars. Potiphar wurde schnell der besonderen Begabungen Yusufs gewahr. Er hatte ein Gespür für Talente. Und dieser hier war jeden Deben Silber wert, den er für ihn eingetauscht hatte. Seine Organisationsgabe, sein Geschick im Handel und seine Ausstrahlung förderten den Wohlstand seines Hauses. Und seine Frau war nun auch wieder öfter an seiner Seite und versteckte sich nicht nur in ihren Gemächern. Er wusste ja, dass er nicht der Schönste war. Und alt war er auch. Aber Macht macht halt anziehend, aber nicht unbedingt reizend. Dank dieses hebräischen Schönlings erfreute er sich nun öfter der Anwesenheit seiner Frau. Mochte sie ihn ruhig anschmachten, sie blieb doch seine Frau. Suleicha aber hatte eigene Pläne. Die Nähe Potiphars war ihr von Jahr zu Jahr mehr zuwider. Sie träumte von Liebe und Leidenschaft. Dazu war Potiphar schon lange nicht mehr in der Lage. Er war ja schon außer Atem, wenn er die Treppen zu ihren Gemächern hinaufstieg. Dieser schöne Jüngling aber, der hatte etwas. Sie sah ihm gerne zu. Und dann kam der Tag, als Potiphar auf Reisen ging und sie allein im Haus war. Wirklich allein? Nein. Das Personal war da, aber Potiphar eben nicht. Und so rief sie nach Yusuf. Und Yusuf kam. Sie hatte wieder von dem, was sie hatte, das Wenige angezogen und lag auf dem Divan mit Südblick. Und Yusuf kam herein. Sie hieß ihn, sich neben sie zu setzen, und wie beiläufig legte sie ihre Hand auf sein Knie. Yusuf erschrak und verließ sie wieder. Die Zeit spielt für mich, mein Schöner, dachte sie bei sich. Am nächsten Tag rief sie wieder nach Yusuf und Yusuf war gehorsam. Wieder sollte er sich neben sie setzen. Diesmal aber blieben ihre Hände bei ihr. Und doch kam sie ihm nahe und flüsterte ihm ins Ohr. Hochbeglückt in deiner Liebe schält ich nicht Gelegenheit,
Ward sie auch an dir zum Diebe, wie mich solch ein Raub erfreut.
Das reichte. Yusuf riss sich los.
Herrin, sag, was heißt das Flüstern? Was bewegt dir leist die Lippen? Lispelst immer vor dich hin, lieblicher als Weines Nippen.
Und so rannte er aus dem Zimmer. Er war verwirrt. Was wollte sie von ihm? Ja, sie war schön. Und ja, auch er träumte von ihr. Es schien, als hörte er Engel von Ferne, die ihn hießen, sie zu küssen. Aber das durfte er nicht. Sie war vergeben. Sie war die Frau seines Herrn und eine Heidin, die nicht von seinem Volk war, noch dazu.
Oh, oh, das geht auch schief an. Das geht nicht gut. Wer stört denn da den Funkverkehr? Rief Gabriel, der immerhin den himmlischen Nachrichtendienst unter sich hatte. Sorry, verfunkt, rief Samuel, der Engel der Liebenden, aus seiner Ecke. Ich wollte eigentlich David und Bathseba treffen. Hör mal, ereiferte sich Gabriel, da bist du was früh dran. Und überhaupt, das ist auch, na sagen wir mal, ein schwieriges Größken. Ja, aber die Ansage kam von ganz da oben. Son Schieselameng, jene Ewigkeit komme ich immer mit den Zeiten durcheinander, entschuldigte sich Samuel. Tja, die Wege des Herrn sind wohl unerforschlich, mischte sich Raphael ein. Der kritzelt doch permanent auf krumme Zeilen gerade. Der liebt sowas doch. Der kann nicht anders.
Und so entflammte nicht nur Suleika für Yusuf, auch Yusuf träumte von Suleika. Aber Yusuf war klug. Er wusste, dass das Blut in den Kopf gehört. Er wusste, dass, wenn es nicht dort war, man schnell kopflos war. Und so widerstand Yusuf. Und der Himmel atmete auf.
Zumindest bis jener Tag kam, an dem Suleika wieder nach Yusuf rief. Diesmal hatte sie von dem wenigen, was sie sonst anzog, noch weniger an. Eigentlich hatte sie nur ihre seidenen Schuhe an. Sie war betörend anzusehen.
Komm her, mein Schöner, ertönte ihre Stimme schlangengleich.
Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Schlafe sanft, süß und fein, will dein Schutzengel sein.
Sink nur in tiefen Schlummer, schwebe dahin im Traum. Langsam umgibt dich Vergessen, doch das spürst du kaum.
Hör auf mich und glaube mir, Augen zu, vertraue mir.
Und so griff sie sich Yusuf. Sie hielt ihn fest. Sie griff nach ihm und zerriss dabei sein Hemd. Sie zerriss nicht nur sein Hemd, sondern zerkratzte ihn auch. Er riss sich los und rannte davon. Sie aber rief die Wachen, haltet ihn, er wollte mir Gewalt antun, rief die eitel Gekränkte.
Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, hat er gerufen. Er wollte mir ein Leids antun. Haltet ihn und werft ihn in den Kerker.
In diesem Moment betrat Potiphar das Haus. Er hörte den Tumult. Er sah seine Frau fast nackt auf ihrem Divan zwischen West und Ost ausgestreckt liegen und Yusuf mit zerrissenem Hemd.
Was ist geschehen? Fragte er. Er wollte mich nehmen mit Gewalt, schluchzte Suleika.
Yusuf schwieg. Potiphar betrachtete ihn und dann sah er es. Wieso ist sein Gewand hinten zerrissen und nicht vorne? Suleika erschrak.
Nicht er war es, der dich wollte, du wolltest ihn.
Suleika erbleichte.
Du hast mich entehrt, du hast Schande über mich gebracht. Niemand soll davon erfahren.
Und so ließ Potiphar Yusuf in den Kerker werfen, wider besseren Wissens, um seiner, Potiphars Ehre willen. Suleika würde das Haus nie mehr verlassen. Potiphar aber sorgte dafür, dass es Yusuf im Kerker den Umständen entsprechend gut ging. Er würde ihn nicht vergessen. Wer weiß schon, wann man einen Mann mit seinen Gaben noch brauchen würde. Träumen durfte man. Immer.
Wie geht's? Dat is it? Rief Gabriel empört. Mach mal blang, beruhigte ihn Raphael. Der Alte schreibt doch noch. Wart doch mal ab. Es ist ja noch nicht gut.
Und so stimmte der Chor der Engel ein.
Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
Der Alte, der Ewige, schaute von seinen krummen Zeilen kurz auf und lächelte. Er hatte noch einiges vor mit Yusuf bei Israel.
Träumt schön, brummte er.
Dann schrieb er weiter.
Als erstes sei mir ein kurzer Kommentar gegönnt. Werner, du mit Frauenstimme betörst auf poetische Art und Weise, ich lag dir zu Füßen beim Zuhören. Ein Träumchen von einer Stimme hast du in dem Fall. Wunderbar erzählt. Und auch wunderbar, wie du alles verarbeitet hast und die Perspektiven drinne gehabt hast, mit dem Blick vom Himmel auf diese Geschichte, was ja das super Spannende genau ist, was wir am Eingang schon besprochen haben, das ist so eine Auf- und Ab-Geschichte. Jetzt ist Josef gerettet, das ist auch im Hebräischen so, er kommt von einem Erdloch ins nächste. Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Es gibt diese Versuchung, es gibt die Rollen der Menschen und der Retter ist in dem Fall nicht der schreibende Gott oben, sondern wieder Potiphar, der diesen Weg hinausfindet in eine Lösung, hast du wunderbar erzählt und wunderbar ausgestaltet. Und ein Punkt, da wirst du jetzt sagen, boah, du bist aber jetzt wieder super kritisch, Till, du bist ja wieder ein typischer Exeget, furchtbar mit dir. Aber ich finde den wichtig, weil wir wollen ja auch durch unsere Texte den Bibeltext eben besser verstehen können. Und du hast gesagt, dass Zuleika eben, als sie diesen Sklaven auf dem Sklavenmarkt gesehen hat, direkt seine Schönheit gesehen hat. Was super spannend ist, und das ist eine Kleinigkeit, die aber große Relevanz hat, im hebräischen Text wird erst festgestellt, dass Josef schön ist, nachdem er erfolgreich im Hause Potiphars ist. Und jetzt kommt wirklich durch und durch der Exeget bei mir. In der revidierten Einheitsübersetzung heißt es da, Josef war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Aber im Alten Testament ist Schönheit kein Besitz, sondern ein Geschehen. Er wurde schön. Durch seinen Erfolg wurde er schön. Durch sein Volk wurde er attraktiv. Und das ist wichtig. Und da haust du auch rein in einer Nebenbemerkung, weil diese Beschreibung der Schönheit Josefs, die auch wichtig ist für die Geschichte, finden wir vergleichbar nur bei einer anderen Person. Einer anderen männlichen Person. Wir finden sie auch bei seiner Mutter neben, weil es eine schöne Linie ist, die Schönheit seiner Mutter, die er hat. Aber diese Schönheit wird ansonsten nur betont bei König David. David war auch schön anzusehen, hat eine schöne Gestalt, das ist wirklich eine wörtliche Verbindung. Aber, das ist auch bei den Rabbinen immer wieder diskutiert worden, ist genau das, worauf du hinweist, warum diese Geschichte so bemerkenswert ist. Josef begeht den Fehler nicht, er rennt weg, er lässt sich nicht versuchen. Während David, der nimmt sich mit Gewalt, was er haben will. David ist sozusagen wie Zuleika. Er nimmt sich die Bathseba, die so wunderschön badet auf dem Dach. Ne? Und da ist der Abfall von David und das positive Bild von Josef. Warum mache ich jetzt diesen langen Exkurs? Weil das gehört auch dazu, zu dieser Geschichte. Man kann diese Geschichte nämlich wunderbar lesen, Josef, eine Tradition des Nordreiches Israels, als eine Geschichte gegen das Südreich Israel, wo eben die Davidsgestalt so toll ist. Ne? Der große Held Josef, der sich nicht seinen Gelüsten hingibt, der eben weiß, wie du gesagt hast, dass das Blut in den Kopf gehört und nicht in andere Regionen im Körper. Und auf der anderen Seite David, der seinen Gelüsten folgt und schlimmste Sünden begeht.
In einer gewissen Weise habe ich das ja konterkariert, weil der Potiphar eben Macht hat, und deswegen eine gewisse Attraktion hat, aber eben nicht reizend ist. Also er ist erfolgreich, aber der eigentliche Reiz fehlt. Und das habe ich konterkariert. Also der Potiphar hat das alles auch. Und was mir wichtig war, ist, du hast die Rahel angesprochen, das habe ich in meiner Geschichte nicht reingebracht, hatte ich erst sogar überlegt, dass der Josef eben diese Schönheit schon hatte. Das ist ja genau der Punkt, nicht nur die Begabung, das Organisationstalent, das ja in der Josefsgeschichte später noch eine größere Rolle spielen wird, weswegen er da zum Vize-Pharao nahezu aufsteigt, sondern diese bunten Kleider, die er hatte, dieser Rock mit Ärmeln und all das, dass er danach parfümiert ist, das habe ich so ein bisschen da in die Geschichte reingeschrieben, dass das ja gerade das ist, was ihn seinen hart arbeitenden Brüdern dann eben auch sauer aufstößt letzten Endes. Ne? Das ist so ein bisschen was, spiegelt sich ja geradezu auch das Schicksal fast in einer ganz anderen Rolle wieder, wie bei seinem Vater, der Jakob, der ja auch eher so ein Feingeist war. Und der Esau, sein Bruder, die Geschichte haben wir erzählt, dann auch eher nach, ja, der roch halt nach Schaf, ne? Oder nach Hirsch oder Wild oder was weiß ich was, ne? Und das zieht sich ja da so durch, dass dieses Feingeistige, dieses Schöne dann eine Rolle spielt, gleichzeitig dann aber auch zu einer Falle werden kann. Ne? Und wie gesagt, viele werden es vielleicht erkannt haben, dass natürlich die Schlange K aus dem Dschungelbuch, aus Mowgli, die den Mowgli ja da quasi schon auch im Würgegriff hat. Und die Suleika ist wie diese Schlange, die den Josef da umgarnt, den Yusuf umgarnt und eben nicht loslassen will. Ne? Ich kann es ja aber gerne nochmal aufnehmen, man kann es dir als Schlaflied anhören heute.
Ja, die Schönheit ist ein Problem. Sie ist der Ausgangspunkt fürs Problem. Und das ist der zweite spannende Punkt bei dieser Geschichte. Sie ist eine Geschichte, die so in der Bibel steht, aber so schon vor der Bibel erzählt wurde. Das ist nämlich auch das Spannende. Wir sind in Ägypten und in Ägypten im 13. Jahrhundert vor Christi, also lange bevor diese biblischen Schriften niedergeschrieben wurden, wird genau so eine Geschichte, wie wir sie gerade hier besprechen, auch erzählt. Das Zwei-Brüder-Märchen. Und da geht es um zwei Brüder und das ist genau derselbe Punkt. Es gibt den älteren Bruder, der alles hat, und es gibt den jüngeren Bruder, der beim älteren Bruder arbeitet, aber eben unglaublich erfolgreich und unglaublich schön ist. Und dann will die Frau des älteren Bruders eben diesen jüngeren Bruder haben, ist leidenschaftlich hingezogen zu ihm. Und der jüngere Bruder verweigert sich und die Geschichte spielt so weiter. Am Ende wird es ein bisschen absurd mit Mythologie, Tod und Auferstehung. Aber die Grundlage ist genau dasselbe. Diese Pointe, dass Erfolg und Schönheit zusammenhängen und daraus dann sozusagen ein Fallstrick wird, an dem man sich bewähren muss. Der jüngere Bruder besteht diese Bewährung und auch Josef in unserer Geschichte besteht diese Währung. Aber es nimmt einen Umweg, wie es so typisch biblisch ist. Ne? Josef landet im Kerker. Die Geschichte scheint erstmal vorbei und aus dem Kerker muss er zusammen mit Gott, das ist ja mein Motiv, Gott begleitet, wieder hocharbeiten, sich wieder hocharbeiten, um dann eben zum Wohl für sich und zum Wohl Ägyptens, was ja das Besondere an der Geschichte ist. Josef handelt nicht zum Wohle seiner Familie, sondern erstmal zum Wohle Ägyptens.
Ja, der Engelchor singt ja zum Schluss, wenn es gut ist, ist es das Ende. Wenn es noch nicht gut ist, ist es eben auch noch nicht das Ende. Also die Geschichte ist ja auch nicht zu Ende mit dem Josef. Eigentlich müsste man jetzt wissen, wie geht die jetzt weiter. Das ist eigentlich eine Steilvorlage, dass wir in einer der kommenden Folgen oder der kommenden Staffeln uns diese Josefs Geschichte weiter vornehmen und sie weitererzählen. Denn die geht ja noch über kapitelweise weiter und auch Israel wäre ja nicht das geworden ohne diesen Josef. Der spielt ja eigentlich eine ganz zentrale Rolle, sicherlich auch für die Volkwerdung Israels, für den Exodus. Ohne Josef kein Exodus, auch wenn man den Exodus hier noch gar nicht ahnen mag.
Es ist eine kleine Episode aus der Geschichte Josefs. Und das Wunderbare ist, oft lesen wir, das ist ja auch in der Leseordnung so vorgesehen in der Kirche, wir lesen immer diese Texte als kurze Episoden, ohne das davor und ohne das dahinter. Aber wenn wir ja gerade immer Leerstellen einsteigen, wie wir es auch in dieser Episode wieder gemacht haben, kommt der ganze Kontext allein der Schrift schon hinzu. Nicht allein wir als Leser kommen hinzu, sondern auch das, was wir aus der Bibel kennen. Und wenn man dann, wie du es eben machst, so einen Querverweis macht zu David und Bathseba oder wenn man die Vorgeschichte einbringt, dann liest sich ein Text auch wieder anders. Allein das verändert schon unser Verstehen vom Text und zeigt, wie dynamisch diese Texte sind, wie neue Leseerfahrungen passieren können. Wenn wir diese Geschichte jetzt in 5 Jahren nochmal neu aufnehmen, werden wir diese Geschichten anders erzählen, weil wir haben andere Episoden in der Bibel nochmal anders verstehen, wir haben andere Sachen erlebt. Wir könnten sogar als Experiment mal sagen, wir verabreden uns in 5 Jahren, wir nehmen die erste Staffel nochmal neu auf. Unsere Geschichten werden sehr anders sein, weil wir andere Blicke gewonnen haben auf diese altbekannten Geschichten, die in sich Wahrheiten beinhalten, aber entscheidend ist, wie wir diese Wahrheiten verstehen.
Und das ist ein interessanter Hinweis. Man redet ja oft davon, wir seien eine Religion des Buches und ich sage, das sind wir streng genommen nicht, weil wir haben das Buch zwar mit schwarzen Strichen auf weißem Grund, wo wir es überlieferbar gemacht haben, aber eigentlich muss es ja in uns zum Klingen kommen. Da hast du völlig recht. Ich bin sogar überzeugt, wir brauchten ja eine 5 Jahre warten. Es reicht wahrscheinlich, wenn wir nächste Woche uns diese Geschichte nochmal vornehmen. Dann wird sie schon möglicherweise anders klingen. Ne? Das heißt, eigentlich will das Wort Gottes in uns neue Gestalt annehmen, in uns neu zum Klingen gebracht werden. Und da spielen natürlich unsere Lebenserfahrungen, die Geschichten, die wir im Leben erleben, vielleicht sogar die Stimmung, die wir an einem Tag so, am anderen Tag so haben, eine ganz wichtige Rolle, wie wir auf einen solchen Text gucken.
Ich glaube ja fest daran, dass Inspiration das ist, was zwischen dem Leser, dem Heiligen Geist und dem Text passiert. Ein dynamischer Prozess, weshalb auch wir alle die Bibel unterschiedlich verstehen. Warum es so viele Auslegungstraditionen gibt, weil es ein zutiefst intimer Prozess ist, wo der Heilige Geist hilft zu lesen, aber dich nicht überrümpelt beim Lesen, weil du als Person anerkannt bist. Du bringst dich an den Text heran und das ändert auch der Heilige Geist nicht.
Ja. Das ist ein schöner Begriff von Inspiration. Ne? Die Schrift ist nicht in dem Sinne inspiriert, da steckt schon alles drin. Das tut es sicherlich, aber nicht auf die Weise, wie man es erwartet. Sondern es ist eigentlich dieser Dialog, den wir als Leserinnen und Hörer zum Text halt entwickeln und der in uns ja etwas zum Klingen bringt. Ne? Vielleicht auch Stellen, über die wir stolpern, die uns verstören. Aber genau das ist ja etwas, es gibt ja eine Reaktion, es gibt eine Interaktion des Textes mit uns und von uns mit dem Text.
So, und jetzt zum Schluss dieser Folge sind wir super gespannt auf euch. Ihr werdet den Text der Bibel vielleicht jetzt nachlesen. Ihr habt unten in den Shownotes den Link dazu. Dort findet ihr auch Links zu unseren Geschichten, die, wenn ihr wollt, nochmal nachlesen könnt. Und dann werdet ihr schon merken, ihr werdet an einigen Stellen sagen, nein, ich habe ein anderes Bild im Kopf. Ich sehe diese Leerstelle anders gefüllt. Ich verstehe diese Bibel anders. Und da merkst du, da merkt ihr, da verändert sich Leseprozesse. Und wenn das diese Folge bewirkt, dass ihr Leerstellen sucht, sie für euch füllt und euch so begeistern lasst für die Bibel, dann freuen wir uns sehr. Und vielleicht schreibt ihr uns einfach, was ihr beim Lesen dieses Bibeltextes erlebt habt.
Das könnt ihr uns schreiben und natürlich könnt ihr euch auch Bibeltexte wünschen, die wir in einer 5. oder 6. Staffel mal bearbeiten werden. Und natürlich, wenn ihr selber Geschichten habt, könnt ihr die uns auch schicken. Und das könnt ihr tun, wenn ihr eine Mail schreibt an die Mailadresse info@die-schrifterzähler.de, Schrifterzähler mit AE, info@die-schrifterzähler.de. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Episode, die wir beide aufnehmen werden, also auf die 5. Folge der 4. Staffel. Dann wird es wieder um einen Text aus dem Neuen Testament gehen, aus dem Johannesevangelium, nämlich um die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.